Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Die Schriftsteller- oder Literaturmeldung dieser Woche ist, dass Clemens Setz unter dem gleichen Leiden leidet wie ich, nämlich unter dem ASMR-Syndrom. Sagt dir das was? Autonomous Sensory Meridian Response. Ich habe es miserabel vorgelesen, es passiert vielen. Ein sogenanntes Kribbelleiden, hervorgerufen durch verschiedene Trigger, was sich bei ihm zum Beispiel dann äußert, wenn er sich zu hustenden, räuspernden in die Bibliothek setzt. Bei mir zum Beispiel ein Trigger ist Tippen auf Papier.
Was sagt uns das? Man sollte Literatur immer auf sich beziehen.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Der große böse Wolf ist einsam. Er sitzt in einem ausrangierten Bauwagen und trinkt Weinbrand. Verflogen ist der Ruhm vergangener Tage, längst verirrt sich niemand mehr im Wald. Dank Michael Weins dann aber doch. Der Schriftsteller und Psychologe schickt ihm ein verwirrtes Kind. Ohne rote Kappe zwar, gut geht die Sache aber trotzdem nicht aus. Sie träumt von Pferden, heißt der neue Erzählband von Michael Weins. Die Geschichte vom Wolf ist eine von 12 Geschichten mit Tieren. Katharina Gschwendtner hat sie illustriert. Und beide, Autor und Illustratorin, sind jetzt live zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Schönen guten Abend, Frau Gschwendtner und Herr Weins.
Guten Abend.
War dieses Buch ein lang gehegtes Projekt, so über Jahre gesammelt oder beinahe so ein Zufall, weil Sie plötzlich feststellen mussten, dass Sie ganz viele Geschichten mit Tieren geschrieben haben und das jetzt raus muss? Wie war das?
Also ich kriegte über die Jahre Besuch von Tieren, immer mehr. Mhm. Und ich merkte, dass es eine bestimmte Art von Texten war, die mich zu der Zeit sehr interessiert hat und immer noch interessiert tatsächlich. Texte mit einem bestimmten Charakter, mit einer bestimmten Frage nach Wirklichkeit. Und da schlichen sich diese Tiere ein, mal als wirklich penetrante Gäste, die einfach da sich im Raum breit machten und manchmal ganz behutsam im Hintergrund. Ich merkte, da ist es irgendwas Gemeinsames, das ist mehr als eine Metapher oder eine Metaphernebene oder so. Da will etwas zu mir und dann habe ich die Tür aufgemacht und versucht, noch mehr Tiere einzuladen, aber irgendwann war Schluss.
Sind es Märchen, sind es Fabeln, sind es Albträume? Für mich sind es Träume. Was sind die Geschichten für Sie, als der Sie geschrieben hat?
Für mich sind die Geschichten.
Verdammt.
Das war so doof. Träume kommen manchmal drin vor. Das sind Geschichten, die irgendwo nicht ganz nied- und nagelfest sind. Wenn man dran schüttelt, dann rüttelt es irgendwo und die Wirklichkeit oder die Wirklichkeitsebene ist nicht ganz klar. Solche Geschichten sind das, glaube ich. Und wie die zu interpretieren sind, da bin ich selber immer gespannt. Mir hat neulich Katharina Gschwendtner eine sehr interessante Deutung einer Geschichte gemacht, auf die ich noch nie gekommen wäre. So ist das wohl.
Was heißt das, so ist das wohl?
Mir gefällt es, wenn sozusagen ich nicht alles über eine Geschichte weiß, an mir jemand was erzählen kann, das für mich neu ist und das womöglich genauso stimmt wie das, was ich mir dabei denke. Das freut mich.
Sie sind von Beruf eben auch Psychologe. Und als Psychologe sind Sie ja konfrontiert mit den Geschichten anderer. Wie verhält sich der Geschichtenbeobachter Michael Weins zu dem Geschichtenschreiber Michael Weins?
Ich habe einen Schwiegervater und mein Schwiegervater hat das Buch gelesen neulich und war bei einer Geschichte fest überzeugt, dass ich da über eine Patientin oder einen Patienten geschrieben habe und er hatte das Gefühl, er kommt dem genau auf die Schliche sozusagen, dass ich etwas, was ich wohl in der Praxis aufgeschnappt haben muss, verfremdet natürlich, dann irgendwie wiedergebe. Und er war so ganz siegessicher und triumphierend in dem Gespräch mit mir und gerade die Geschichte ist nun sowas von fiktiv, da gab es nun gar keinen Bezug. Es gibt andere Geschichten, da fließt mal etwas ein. Ich habe gerade ein Romanprojekt, das inspiriert ist durch eine wahre Geschichte. Die Geschichte, die mein Schwiegervater so interessant fand, die Rumpelstelze über ein junges Mädchen, das im Keller gefangen gehalten wird und von einem sonderbaren Vogel besucht und später befreit wird. Das ist natürlich durch meinen Medienkonsum, durch die Kampusch-Geschichte und so etwas inspiriert gewesen. Ja. Insofern gibt es keine 1-1-Zuordnung vom Psychologen zum Autoren.
Diese Geschichte finde ich... Also es ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Es ist interessant, dass Ihr Schwiegervater sie anspricht. Ich habe gelacht ganz doll. Der Vogel ist extrem witzig.
Und, das freut mich.
Und schmuddelig ist er auch, aber toll. Sagen wir mal so, ein Vogel vögelt, Ende.
Genau, ich mag die auch total gerne, die Geschichte. Das ist eine, die kam relativ spät zu mir und das ist irgendwie etwas, wo ich mich tatsächlich auch gefreut habe.
Die Konstellation, Sie sind Psychologe und auf der anderen Seite haben wir Geschichten mit Tieren. Das klingt ja archetypischer, tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt. Menschen werden zu Tieren, Menschen sprechen mit Tieren, da wird so ein schamanisches Erbe aufgerufen. Sind das so Versatzstücke, die Sie zueinander geordnet haben? Oder ist es wirklich so, wie Sie gesagt haben, Sie haben so eine Inspiration, dann kommen die Geschichten und das fließt so los?
Ich finde die Worte total passend und ich finde die gar nicht, also überhaupt nicht hergeholt oder dergleichen. Gerade das Archetypische, meinetwegen das Schamanische, das ist etwas, ich würde diese Begriffe nicht wählen, aber das ist etwas, was mich interessiert, ohne Frage. Ich finde auch, das ist eine bestimmte Art von Text, die ich wollte, die schreibe ich nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder irgendetwas, was irgendwas Mythologisches will. Manchmal, einige Geschichten sind sehr im Alltag, auch von denen, die jetzt im Buch sind. Die fangen in der Gegenwart und im Alltag an, aber dann geht manchmal so eine Falltür auf und dann kriegen die im besten Fall so eine Tiefenresonanz und kriegen etwas Dunkles und irgendwas Unheimliches vielleicht. Und das fasziniert mich sehr. Ich bin ein großer Fan nicht nur von C.G. Jung und dieser Art von Psychologie, sondern ich bin auch ein großer Fan von den Grimms, wenn ich diese Inspirationsquelle, die so offensichtlich ist, mal benennen darf. Ich wollte eigentlich dieses Buch mit den Tieren im Grimm-Jahr, ich glaube, das war vor 2 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich fertig haben und
200 erscheinen. 200 Jahre erscheinen der Kinder- und Hausmärchen.
Ja, die Grimms-Märchen nehme ich immer wieder zur Hand und freue mich immer drauf, immer wieder neue Texte zu entdecken, weil es sind so viele und die Altbekannten immer wieder neu zu entdecken. Und insofern war auch der Gedanke an Illustration für mich total naheliegend, wenn das die Inspirationsquelle ist.
Sehr gutes Stichwort, Illustration. Mussten Sie sich überwinden oder überreden lassen, ein Buch von Ihnen illustrieren zu lassen oder wollten Sie das schon immer mal?
Katharina und ich kennen uns sehr, sehr lange, 1997. Wir haben damals schon versucht, ein Buch miteinander zu machen, weil, aus meiner Sicht gesprochen, ich einfach total begeistert von dem bin, was sie zeichnet und was sie macht und schafft. Von diesen ganz klaren Linien, von diesen überirdisch schönen Gesichtern und diesen Themen, die auch was Mythologisches haben, das hat mich schon immer begeistert. Und 97 haben wir uns kennengelernt und hatten eine Idee, wir arbeiten miteinander. Es ist dann auf den letzten Meter seinerzeit gescheitert, darüber möchte ich nicht sprechen. Ich habe mich vergessen und verdrängt, warum. Aber ich war total froh, dass wir jetzt eine zweite Chance hatten. Insofern musste mich keiner überreden, sondern wir haben uns nach vielen Jahren wiedergesehen und einander in die Augen geguckt und gesagt, jetzt gilt es und dieses Projekt ist es.
Wie ist denn das jetzt? Plötzlich steht dann doch ein Projekt im Raum und das ist umsetzbar und jetzt liegt es als Buch vor. Wie ist das für Sie, diese Arbeit mit Michael Weins, mit diesem Text?
Es hat mich unglaublich gefreut. Ich fand es wunderschön und tatsächlich 1997 hatten wir diese Idee schon mal. Ich hatte eine kleine Künstlergruppe namens Fleisch und wir hatten eine Ausstellung gemacht in Hamburg und die Hamburger Autorenszene, die jungen wilden Tollen, wie zum Beispiel auch Michael Weins, haben dann dort gelesen und als Döner verkleidet Gitarre gespielt und gelesen und an diesem Abend sind wir zu dem Schluss gekommen, wir müssen unbedingt mal ein Buch zusammen machen. Ich wollte gerade noch diesen Archetypus von meiner Seite noch ergänzen.
Ja.
Was ich das Tolle an Tieren eben auch finde, ist, dass die niemals eine Motivation haben, die irgendwie noch hinterhältig ist oder die versucht, jemanden zu manipulieren, sondern die sind so, die haben eine gewisse Natur. Mhm. Wenn man so eine Figur schafft, die ein Tier ist, braucht man auch nicht argumentieren oder braucht man auch nicht davon ausgehen, dass die sich ändert. Das ist sowas ganz Starkes, Tiefes, Statisches, wie ein Wesen.
Wie gehen Sie da eigentlich vor? Sie lesen die Texte von Michael Weins, die voller Assoziationen, wilder Bilder und so weiter sind. Wo sagen Sie denn, das nehme ich mir heraus und illustriere es?
Genau das nehme ich mir ja nicht heraus, was ich lese. Die Kunst der Illustration besteht natürlich darin, nicht das abzubilden, das wäre mir in jedem Falle zu wenig, das abzubilden, was passiert. Das Spannende ist für mich ja auch, dass vordergründig manchmal gar nicht so viel passiert, sondern im inneren Prozess ein Konflikt ausgetragen wird und den versuche ich zu bebildern. Also das ist wesentlich spannender und schwieriger und tatsächlich alle diese Geschichten sind mir am Schluss sehr unter die Haut gegangen und sind mir sehr vertraut geworden. Und wie bin ich vorgegangen? Ja, ich habe mich erstmal ganz leer gemacht. Ich habe mich gefühlt wie ein trockener Schwamm. Ein Schwamm ist das älteste lebende Lebewesen der Welt. Es gibt einen 10.000 Jahre alten Schwamm. Und der war ich, dieser 10.000 Jahre alte, leere, trockene Schwamm. Und in mich sind diese Texte reingeträufelt und ich habe sie aufgenommen und alles andere erstmal weggelassen. Und dann geht man so schwanger ein paar Tage mit dieser Stimme im Kopf, die ja erstmal nicht die eigene ist. Und die macht man dann zu der eigenen.
Also ich bin dafür, mehr Romane mit Bildern als Kapitel und auch als Zäsuren, als eigenständige Form in einem Roman tatsächlich verlange ich. Sind Sie dabei?
Ich bin dabei. Und ich habe es Blut geleckt. Ich fand es, finde ich auch.
Und weiter mit Michael Weins weiter zusammenarbeiten.
Ja, Michael Weins nickt. Ich nicke ganz Körper. Genau.
Und spätestens, wenn Sie das Buch Sie träumt von Pferden, Geschichten mit Tieren von Michael Weins und Katharina Gschwendtner gelesen haben, meine Damen und Herren, dann werden Sie auch ganz Körper nicken, was die Theorie angeht. Es sollte mehr Roman- und Geschichtensammlungen mit Illustrationen geben, denn das ist ein höchst eindrucksvolles Beispiel. Erschienen im Mayrisch Verlag, 128 Seiten, kosten 16,90 Euro. Vielen Dank, Michael Weins. Vielen Dank, Katharina Gschwendtner.
Danke.
Danke. Danke auch.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Gedicht für Übersetzerstudenten. Übertragung. Wie komm nu zu's Überübentragen? Figur 1. Voll an die Waffel gekriegt. Übersetzen Sie. Durchkrochene Waben. Figur 2. Beizbienchen losgejagt, Jäger- und Drei-Imker-Übertragung, Nies übers Hetzen in die Kohle handgesprochene Sprachechen. Es folgt unfiguriert der Denkgesetze Äderung, bewaffneten Augs betrachtet heißt dat Rüben setzen, geändert, simultan gezeichnet Dr. Serner.
Ich kommentiere das mal spontan mit wow. Heißer Lyrik-Scheiß, Thomas.
Ja, und dieser Kommentar von dir hätte Thomas Kling, das ist der Lyriker, den wir gerade gehört haben, durchaus gefallen können. Als der nämlich Mitte der 1980er Jahre die Bühne betrat, löste er, wo immer er eine Lesung gab, so eine Art Wow aus. Er war ein charismatischer, ein energetischer Typ. Das haben wir, glaube ich, in der Lesung gerade schon gehört, wie er die unterschiedlichen Register ausspielen konnte. Er war von einer gewissen Aggressivität, also diese gemütliche, andächtige, durchaus sentimentale Lesungsszene, die sich da in den 70er, 80er Jahren gebildet hatte, die wurde von ihm gesprengt. Man muss vielleicht einen kleinen Bogen machen. Lyrik ist ja sowieso untrennbar verbunden mit dem gesprochenen Wort. Es gibt Theorien, wonach zum Beispiel das Element des Reimes aus den Zauberformeln und den Anbetungsriten früher Kulturen stammen. Es gibt den großen Bereich des Minnegesangs, der barocken Lieder, der oralen Volkspoesie, die dann in der Romantik hervorgehoben wurde. Und es gibt im 20. Jahrhundert die Kunstbewegung, die aus dem Live-Erlebnis heraus operierten, die Dadaisten, die Surrealisten, die Wiener Gruppe. Hier das Gedicht endet ja mit doppelt gezeichnet Dr. Serner, damit ist ja Walter Serner, der Dadaist, angerufen, den wir neulich auch vorgestellt haben. Und Thomas Kling verband in seinen Gedichten, aber untrennbar damit auch verbunden in seinen Lesungen, all diese Traditionslinien. Seine Lesungen waren Wortkonzerte, Sprechperformance, Konfrontation. Das lässt sich wirklich schwer beschreiben, schwer in Alltagssprache übersetzen. Insofern sind wir alle irgendwie Übersetzerstudenten, wie hier im Gedicht angesprochen. Um kurz zu sagen, wenn man eine Lesung von ihm besucht hatte, dann klang das noch sehr lange in einem nach. Man hatte wirklich den Eindruck, das war ein ganz, ganz besonderes Erlebnis.
Ja, Wortkonzerte, Sprechperformance, Konfrontation. Es klingt so, als hättest du ihn selbst erlebt.
Ja, aber das möchte ich nur deshalb erwähnen, um zu sagen, wie gelungen ich diese Hörbuchedition finde, die gerade im Düsseldorfer Verlag Lilienfeld erschienen ist. 4 CDs mit einem sehr schönen Begleitbuch, das Thomas Kling darstellt, mit eigenen Texten zur Performancekunst, mit Interviews und Aussagen von Autorenkollegen wie Marcel Bayer, Norbert Hummelt, Durs Grünbein. Und all das macht deutlich, wie einzigartig, wie einflussreich Thomas Kling war. Er war der prägende, tonangebende Lyriker der 1980er und 1990er Jahre im deutschsprachigen Raum. Aber was mir an diesem Projekt, das von Ulrike Jansen und Norbert Wehr herausgegeben wurde und sehr subtil komponiert wurde, besonders gefällt, ist, es ist nicht nur eine Dokumentation des Werkes. Also man hört Thomas Kling bei Lesungen mit Gedichten aus allen Werksphasen. Es ist auch eine sowas wie eine Biografie in Auftritten. Jemand Schön. Hat mal gesagt, näher als in einer Performance kann man dem Leben nicht kommen. Und Jansen und Wer sind mit ihrem Projekt dem Leben, dem, was Thomas Kling ausgemacht hat, sehr nahe gekommen. Bis hin zu seinem viel zu frühen Tod. Kling ist mit 47 Jahren an Krebs gestorben. Und aus seinem letzten Lebensjahr ist auf der CD ein Gespräch enthalten, das sehr anrührend ist, weil man hört, wie stark Klings Stimme schon von der Krankheit angegriffen ist. Man hört aber auch, wie er bis zuletzt voller Erkenntniswillen war. Er wusste, seine Stimme würde brechen, sein Werk würde aber durch seinen frühen Tod in gewisser Weise Fragment bleiben. Aber das nimmt ihm nichts von seiner Wirkung und seiner Bedeutung. Ganz im Gegenteil.
Ich meine, wenn man nicht seinen Frieden damit schließt, dass die Arbeit Fragment sein muss, in unserer Generation ja sowieso, eigentlich schon das ganze 20. Jahrhundert durch. Hm. Und wie viel erst bei uns, jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts, wenn man nicht seinen Frieden damit macht, dass man über das Fragment gar nicht hinauskommt und das Fragment als solches überhaupt favorisieren muss, weil abschließbar nichts zu machen ist. Ja, das lehrt einen auch Bescheidenheit. Und das sollte man früh genug eigentlich lernen und kapieren.
Thomas Kling, die gebrannte Performance ist erschienen im Verlag Lilienfeld. Herausgegeben wurden diese 4 CDs mit einer Laufzeit von 4,5 Stunden von Ulrike Jansen und Norbert Wehr. Es ist eine sehr, sehr schöne Edition. Dazu gehört ein Begleitbuch und das Ganze kostet 24,99 €. Hanif Qureshi ist einer der bekanntesten britischen Gegenwartsautoren. Seine Karriere begann in den 1980er Jahren mit dem Drehbuch zu dem Film Mein wunderbarer Waschsalon und dem Roman Der Buddha der Vorstadt. Sehr bekannt ist auch der Film Intimacy, zu dem Qureshi das Drehbuch schrieb. Mhm. Jetzt gibt es einen neuen Roman mit dem Titel Das letzte Wort. Das klingt traurig, altersweise, ja, auch getragen. Thomas, ist der Roman das?
Nee, ganz und gar nicht. Er ist wie immer schräg, grundiert mit einem schönen schwarzen Humor und aberwitzig mit sich überschlagenen Ereignissen. Wobei, da hast du recht, die Grundkonstellation erstmal ganz harmlos wirkt. Harry Johnson, Mitte 30, ist Literaturwissenschaftler und der sucht so einen Weg zum Ruhm. Er fährt aufs Land zu einem Autor namens Mamoun Azam. Der ist bedeutend, aber nicht wirklich berühmt und Harry Johnson soll jetzt dessen Biografie schreiben und damit beginnt so eine Art Grabenkrieg zwischen den beiden Autoren, dem Jungen und dem Alten. Ja. Mamoun Azam weiß, dass Johnson etwas Reißerisches aus seiner Biografie machen muss, damit sich das Buch verkauft. Zugleich weiß er auch, dass diese Biografie das letzte Wort über ihn sprechen wird, in dem Sinne, dass er ihn einordnen wird, sein Werk für abgeschlossen erklären wird, ja, ihn quasi zu Lebzeiten begraben und deswegen verweigert er sich zunächst einmal der Zusammenarbeit.
Außer dieser Innenansichten dieses alten Mannes, kriegt man da noch was anderes geboten? Also ich meine, das Entstehen einer Biografie ist spannend, ja, aber...
Ja, das ist schon mal eine ganze Menge, denn im Grunde genommen handelt das Buch auf dieser Ebene davon, was es heißt, heutzutage Schriftsteller zu sein, mit den Ansprüchen und Projektionen der Öffentlichkeit umzugehen, mit einem Markt, der durch Sensationalistisches gesteuert wird, durch Skandalöses, durch Pornografisches etc. Dazu gehört eben auch, dass Autoren durch ihren Tod interessant werden. Qureshi hat mal in einem Interview gesagt, dass eine seiner Inspirationsquellen die Ereignisse um seinen Freund Salman Rushdie gewesen sind, über den ja vor einigen Jahren die Fatwa ausgesprochen wurde. Das ist ja auch eine Art letztes Wort.
Also 2 Männer, ein Junge, ein Alter, Biografie wird geschrieben. Ich gestehe, ich zicke, es reicht mir nicht ganz als Stoff für einen Roman. Zum Beispiel Frauenfiguren, wo sind die?
Wie immer bei Qureshi sind die Frauen im Mittelpunkt. Er hat ganz starke Frauenfiguren, zum Beispiel die Frau von Mamoun Azam, die hat herrliche Auftritte zwischen Grandezza und Neurose. Oder die Freundin von Harry Johnson, der gelingt es nämlich problemlos, ganz anders als ihrem Freund, weil sie einfach ganz unverstellt ist, einen Draht zu Mamoun zu finden. Mhm. Und besonders toll ist auch die Hausangestellte, mit der Harry aus Langeweile eine Affäre anfängt und die ihn dann mächtig unter Druck setzt. Dieses Hausmädchen heißt ironischerweise Julia. Das löst man natürlich bei einem englischen Leser sofort die Assoziation Shakespeare aus. Und mit dieser Figur kommt das englische Klassensystem ins Spiel. Sie sitzt da in der Provinz, ihr Bruder ist Skinhead, ihre einzige Lebensperspektive ist es, so scheint es ihr zumindest, einen Mann abzukriegen, der, wenn schon nicht gut betucht, dann zumindest ein regelmäßiges Einkommen hat. Und das ist typisch für die Romane von Qureshi, der es ja immer schon verstanden hat, zentrale Themen und Probleme Englands in seinen Büchern zu behandeln. Rassismus, Klassengesellschaft, Migrationsproblematik, so auch hier. Wir haben also diesen Schriftsteller Mamoun Azam, der ist aus einer pakistanischen Einwandererfamilie, der hat sich überangepasst, der führt ein Leben als eine Art verarmter Landadliger da draußen. Wir haben Harry, der bereit ist, seine künstlerische Integrität zu opfern, indem er einfach eine reißerische Biografie schreibt, mit der er dann Karriere machen kann. Also es geht letztlich für jede der Figuren darum, wie sie die eigenen und die fremden Ansprüche an das eigene Leben zusammenbringt, mhm, und wie sehr sie ein freies, selbstbestimmtes Leben führen kann und will und wie, wo sie bereit ist, ihre Freiheit zu verkaufen. Und das sind natürlich Fragen, die wir uns alle stellen.
Ja.
Und so rückt diese ganz schräge Autoren-Biografie-Geschichte aus der englischen Provinz uns dann beim Lesen doch ganz nah.
Das klingt toll. Hanif Qureshi, das letzte Wort, aus dem Englischen übersetzt von Hennig Ahrens. Es erschien im S. Fischer Verlag, hat 336 Seiten und das Buch kostet 19,99 Euro. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich persönlich immer wieder herausfordert und ich halte mich immer für besonders redselig und gesprächsbereit, aber bei manchen Themen ist das dann eben nicht so. Es gibt also Themen, von denen sagt man, dass sie so groß und so weitreichend und so seltsam und so bewegend seien, dass man meterdicke Bücher darüber schreiben könnte, weil man beim Erzählen weder zu einem Ende noch zu einem Ermüden käme. Liebe ist so ein Thema, Angst ist so ein Thema oder eben auch der Tod. Ich rede nicht so gern darüber. Es gibt ein Buch, das sehr dick wäre, wäre es aus Papier. 1102 Seiten zählt es oder hat es inzwischen, also laut meinem Reader, ich glaube, das passt auch übersetzt, und es wächst. 1000 Tode schreiben heißt dieses Buch, ist eine Sammlung von Texten und ein besonderes Projekt der Verlegerin Christiane Frohmann. Es geht um den Tod und wir sprechen jetzt darüber. Schönen guten Abend, Christiane Frohmann.
Guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Der Tod. Jeder muss, jeder weiß das, nicht jeder möchte sich damit intensiv auseinandersetzen, wie zum Beispiel ich, also ich habe Berührungsängste. Warum geben Sie dieses Buch heraus, in dem sehr viele Menschen, also insgesamt dann 1000, ich denke an jeder Mensch nur eine Geschichte wahrscheinlich, mhm, warum machen Sie das?
Ja, ich beschäftige mich selbst schon sehr lange mit dem Tod, kulturwissenschaftlich und einfach auch als Leserin und Kunstbetrachterin Mensch und habe halt gemerkt, dass es relativ viele Leute gibt, die Berührungsängste haben, beziehungsweise nicht mehr sehr viele konkrete Erfahrungen mit Sterbenden und Toten. Der Tod ist einerseits omnipräsent in den Medien, in Videos, auf YouTube, man kann sich sogar Hinrichtungsvideos angucken, Horrorfilme, Splatterfilme. Aber auf der anderen Seite haben wir fast alle niemanden sterben sehen. Und deswegen ist der Tod sehr, sehr aus unserem Gesichtsfeld gerückt. Und das Buch ist so ein bisschen der Versuch, so ein Bild zu zeichnen, was der Tod aktuell in unserer Gesellschaft ist.
Wie haben Sie die Autoren angesprochen? Was war die Aufforderung? Welche Art von Texten haben Sie gesucht?
Also ich bin erst in meinem persönlichen Kreis losgezogen, auf Twitter in erster Linie, auf Facebook, in meinen Mailverteilern und habe befreundete Autoren und Freunde gefragt, ob sie selbst einen Text beitragen wollen. Also immer Menschen, von denen ich wusste, dass sie entweder besonders gut schreiben können oder einen persönlichen, privaten Zugang zum Tod bereits haben. Weil es ist ja nicht ein Thema, zu dem jeder einen Text aus dem Ärmel schütteln kann. Dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass viele Leute diesen Text entweder schon in sich tragen, weil sie eben irgendwas erlebt haben, was noch literarisch ästhetisch verarbeitet werden kann, soll, oder aber tatsächlich diese Texte schon in der Schublade haben, noch keinen Adressaten dafür hatten. Also es war eine ganz interessante Erfahrung. Ein bisschen habe ich damit gerechnet, aber ich konnte es nicht wissen, dass ich da so offene Türen einrenne.
Ja, nach welchen Kriterien? Also es kamen dann Texte? Jetzt haben wir den dritten von vier Teilen, also im März haben Sie quasi das Buch aktualisiert um weitere Texte. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Texte aus, beziehungsweise lassen Sie zu für Ihr Buchprojekt?
Also ich suche gar nicht so sehr aus, sondern es ist eine ganz offene Angelegenheit. Es kommen zum Teil hochliterarische Texte, zum Teil sehr einfach geschriebene, in denen aber ganz groß Emotionen ausgedrückt werden, die oft mit den Lesern mehr anstellen als diese hochliterarischen Texte. Es gibt eine Zeichenbegrenzung, 3000 Zeichen, die eben so eine Art Regulierung zur Folge hat bei den Autoren, dass man erstens nicht so lange rummacht, das ist ganz wichtig. Yeah. Ich glaube, wenn man lange überlegen müsste, ob man daran Monate arbeitet, würde man vielleicht eher sagen, das mache ich nicht. So sind ganz viele Leute bereit, das einfach zu tun. Und ich lasse eigentlich relativ viele Texte durchgehen. Mitunter überarbeite ich sie einfach stark in Absprache mit den Autorinnen und Autoren. Und nur ganz selten lehne ich etwas ab, wenn es bei Gedichten beispielsweise, wenn es jetzt so ganz grundsätzliche Lebensweisheiten sind, weil das ähnelt sich dann doch nach einer Weile.
Ja, in einer Geschichte werden, also die ist mir besonders im Kopf hängen geblieben, werden Beine in Monsterkühlschränke der Pathologie gelegt. Aber vorher muss man eine Hausmeisterin wachklingeln. Die Geschichte beginnt eher lustig und so ein bisschen ein dunkler Humor. Und dann plötzlich mit einem Satz wird es dann alles ganz kalt, dass der erste Schnitt bei einer Amputation immer der leichteste sei. Und dann möchte derjenige, dem das Bein amputiert wurde, es plötzlich behalten. Und ich sitze davor und denke, nein, bin ich zu empfindlich oder... Könnte ich, also wenn ich alle gelesen habe, irgendwann alle 1000, bin ich dann nicht mehr empfindlich? Wie ist denn das bei Ihnen? Ich meine, Sie haben die alle gelesen. Waren Sie so empfindlich am Anfang wie ich? Ich meine, Sie haben sich damit beschäftigt, haben Sie schon eben erzählt. Aber bin ich zu zart beseitet oder kann man das lernen, das irgendwie zu lesen?
Nein, ich glaube nicht, dass Sie zu zart beseitet sind. Und auch mit mir macht das nicht die Veränderung, dass ich abstumpfe und dass mir das leichter fällt. Ich habe das für mich so beschrieben, dass ich da wie so eine Membran mich aufstelle und das so durch mich durchgehen lasse. Also schon das einmal durchfühle beim Lesen und auch ein zweites und ein drittes Mal, aber dass das nicht so ist, dass mich das dann in meinen Träumen begleitet, sondern ich kann da dann doch auch wieder ziemlich realistisch mit umgehen. Mhm. Und diese Empfindlichkeit haben sehr viele Leute, aber es ist interessant, das betrifft immer verschiedene Texte. Also jede Leserin, jeder Leser hat andere Texte, die zu viel sind, die man vielleicht sogar aufhört zu lesen, weil es einen überwältigt. Und andere, die einen auch ein bisschen aggressiv machen, wo man sagt, er geht mir zu lapidar, zu spielerisch damit um. Aber das ähnelt sich eben nicht bei jedem. Und das ist das Interessante. Und deswegen wollte ich ja so viele verschiedene Perspektiven haben, dass jeder irgendwo Zugang dazu finden kann.
Wir haben gerade über Gedichte gesprochen. Ein Gedicht, das mir in Erinnerung geblieben ist, ist von Michael Lenz. Das fängt so an: Ich habe jetzt sehr lange über den Tod nachgedacht. Und wenn er das vorgetragen hat, hat er dann sehr lange gewartet und dann den schon sofort eintretenden Schluss gelesen und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Jetzt haben Sie 750 Geschichten zum Tod gelesen. Wie hat sich denn Ihr Horizont, Ihr Blick auf den Tod verändert dadurch?
Ich weiß gar nicht, ob sich mein Horizont auf den Tod verändert hat, sondern mehr der auf die Menschen, mit denen ich da zu tun habe und aufs Schreiben und was das Schreiben mit Leuten anstellt und auch das Lesen solcher Geschichten. Es ist ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl unter den Autorinnen und Autoren entstanden und etwas, was in meiner Verlagsarbeit eine große Rolle spielt, das Verwischen der Grenzen zwischen Schreiben und Lesen, was im Digitalen heute sehr stark stattfindet im Netz, das ist dort nochmal ganz besonders zum Tragen gekommen. Mhm. Es ist eine große Nähe zwischen den Leuten und viele Leute haben sich auch angefreundet über dieses Projekt.
Ein paar Namen sind mir geläufig. Clemens Setz, David Wagner, Daniela Seel, Tanja Witte, Stefan Mesch, die kenne ich. Aber ich kenne auch viele ihrer Autorinnen und Autoren nicht. Die sind zum Teil nur mit dem Ad und dann dem Twitter-Namen zum Beispiel aufgeführt dann als Autor, als Autorin. Heißt das, jeder kann mitmachen, also auch wenn er nicht schon Bücher publiziert hat, sondern vielleicht nur in Anführungszeichen twittert?
Ja, absolut. Also es sind ganz viele Laienautorinnen, Autoren dabei, was eben gar nicht so ein Kriterium dabei ist. Ich mache mich auch immer ein bisschen lustig, wenn jemand die Sachen so literaturkritikermäßig liest. Das kann man machen. Es gibt ja auch eben ganz, ganz großartig gelungene, ästhetisch gelungene Texte darin, aber es ist halt nicht das erste Ziel dieses Projektes. Und im Prinzip kann jeder, der eine Meinung zum Tod, ein Gefühl zum Tod, eine Erfahrung zum Tod zu teilen hat, mitmachen.
Das klingt wie ein öffentlicher Aufruf, ich gerade sagen. Also rufen Sie unsere Hörer dazu auf, bitteschön jetzt.
Absolut. Also das Leichteste ist jetzt nichts durchzugeben, wo man irgendwelche Exposés runterladen kann, sondern einfach zu googeln, 1000 Tode schreiben, dann kommt man relativ schnell auf den Verlagseintrag zum Titel und da ist dann auch der Link zum Exposé, unter welchen Kriterien das stattfindet.
Und da findet man dann auch die Download-Anweisung zu 1000 Tode schreiben, Version 3.1, herausgegeben von Christiane Frohmann. Das E-Book ist erschienen im Frohmann Verlag und kostet 4,99 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Vielen Dank.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Ein alter Mann erinnert sich an die Zeit, als er ein 10-Jähriger war. Er erinnert sich an seine Familie, an seine Freunde, an die jüdischen Regeln, Traditionen und Feste, an die Orte, die ihn prägten, an ein Nachkriegsdeutschland, das sich rasch veränderte. Arzt soll er später werden, so wünscht es sich die Mutter. Aus dem Kind wird ein Mann. Alles, was war, heißt die Geschichte über diesen Jungen. Geschrieben hat sie der Roman- und Drehbuchautor Michel Bergmann. Pieke Biermann hat Bergmanns Erzählung gelesen und spricht jetzt darüber auf Radio 1.
Schönen guten Abend. Hallo, Pieke.
Hallo, guten Abend.
Hallo.
Wieder bringst du, zumindest was es mich angeht, ein Buch oder einen Autor her in die Sendung, dessen Werk ich nicht kenne.
Schande oh, über dein Haus.
Ich gebe es aber immerhin zu.
Und ich gebe das auch zu.
Ja. Also, wer ist dieser Michel Bergmann?
Michel Bergmann ist ein wunderbarer Schreiber. Drehbuchautor haben wir ja schon gehört, Journalist gelernt. 1945 geboren, als Kind jüdischer Eltern in der Schweiz, also in der Immigration oder wie man das da nennt, zurückgekommen, hat seinen ersten Roman geschrieben, 2010, wenn ich nicht irre, das ist der, den ich kennengelernt habe, das ist der erste Teil einer Trilogie, der heißt Detaillacher. Detaillacher sind das, was man sonst als Hausierer kennt, und zwar von Wäschestücken. Das war ein sozusagen Geschäftsbereich von zurückgekehrten Juden oder aus geretteten Juden, die die Shoah überlebt hatten, die aus den DP-Camps kamen oder die aus der Emigration kamen und so, im Hessischen. Also sozusagen gesamthessische Einrichtungsgegenstände der Wäscheart sind eigentlich mal durch jüdische Hände gegangen.
Ja.
So, und das ist eine Trilogie geworden von, also er beschreibt da, erzählt da von im Grunde fünf älteren Herren, mehr oder weniger älteren Herren, oder die dann älter werden auch, wie die überleben, was das für verschiedene Typen sind, was die für Überlebensgeschichten haben. Und es ist eine so wunderbare Balance zwischen wirklich todtraurig und man könnte heulen vor Wut und Komik. Und man heult vor Freude darüber, dass sowas endlich erzählt wird.
Ja.
Weil das ist jüdisches Leben und nicht jüdisches Sterben. Und das kann der wunderbar. Und das ist eben dann, wie gesagt, eine Trilogie geworden. Das zweite Buch heißt Mach Leukes, also immer auch ein bisschen Jiddisch dabei. Mhm. Und das dritte ist Herr Klee und Herr Feld. Der Erzähler dieser ersten Geschichte ist ein relativ junger Mann, das ist nämlich Herr Kleefeld. Der ist verwandt mit einem von diesen Herren. So, also diese drei Bücher schon mal unbedingt alle lesen, das ist das reinste, wunderbare Lesefutter. Sind alle bei Arche erschienen,
Taylacher,
die Bücher von ihm.
Trilogie.
Die Taylacher, Mach Leukes und Herr Klee und Herr Feld. Kann man einfach googeln, Michel Bergmann heißt der Autor.
Und dann habe ich gelesen, dass
das,
was du jetzt mitgebracht hast, darauf aufbaut oder sich bezieht. Okay.
Alle diese Bücher haben mit demselben Personal, wenn man so will, zu tun. Und dieses, also ich würde es mal, ohne dass das flapsig gemeint ist, beschreiben als wie so ein kleiner Nachklapp zu den drei vorigen Büchern. Das ist ein ganz schmales, so Handtaschenformat, 120 Seiten, 13 Geschichten, die aber miteinander zusammenhängen. Die Rahmengeschichte ist, es sitzt scheinbar ein alter Mann auf einer Bank und beobachtet eine Szenerie, ein Haus in Frankfurt. Und sieht einen kleinen Jungen aus der Tür dieses Hauses kommen. Das ist natürlich seine Rückerinnerung an ihn, an sich selber als kleiner Junge. Und das ist auch eigentlich dann wieder dieser Erzähler von den dreien. Es kommen teilweise Figuren wieder vor oder es gibt Erinnerungen an diese Figuren. Und wenn man so will, ist das so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte von diesem kleinen Jungen, der das alles so entdeckt hat, wie er die Welt sieht und wie er allmählich lernt. Er ist anders. Er ist halt Jude.
Kannst du das bitte einmal noch sortieren? Wo in diesem Dreieck zwischen junger Mann, Taylachers, alter Mann ist denn jetzt Michael Bergmann anzusiedeln?
Ja, das weiß man eben nicht so genau. Es sind keine autobiografischen Bücher, aber natürlich, ein guter Erzähler erzählt immer, was er erfahren hat. Und es gibt viele Überschneidungen von dem realen Michel Bergmann und den Figuren, die er da hat. Also er ist auch in der Frankfurter Rundschau mal ausgebildet worden als Journalist. Er hat auch den Auschwitz-Prozess und Fritz Bauer natürlich damit kennengelernt. Und er hat vieles von dem auch erlebt, aber auch erzählt bekommen. Und es ist ein ganz schönes, schillerndes Spiel auch mit Figuren und Realien und so.
Ist die Sprache auch schillernd? Wie ist das sprachlich gemacht?
Das ist sprachlich so, dass man nicht mehr aufhört zu lesen. Das ist grundkomisch, wirklich ganz oft, unheimlich anrührend. Sehr schön zu lesen einfach. Da ist überhaupt nichts prätentiös. Das ist auch nicht laut und kreischig. Das ist teilweise ganz still und teilweise wirklich auch grell komisch.
Mhm. Schön. Was hat dich hat jetzt alles schon beeindruckt? Also ich schreibe hier mit und Pflicht, Pflicht, Pflicht,
Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Die nächsten Ferien kommen bestimmt.
Aber Was ist es wirklich, also großartiger Erzähler, guter Erzähler, das jüdische Leben besonders dargestellt, ist es das, was dich am meisten beeindruckt hat? Oder gibt es tatsächlich noch etwas, wo du auch selber beim Lesen, beim Entdecken gemerkt hast, oh Gott, das macht kein anderer so, oder das ist das Schönste oder deswegen müssen wir es lesen?
Im Grunde ist es das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist, hier erzählt jemand aus jüdischem Leben und Überleben und nicht über jüdischen Tod. Natürlich ist immer vom Tod die Rede, wenn von jüdischen Überlebenden die Rede ist, weil die Toten sind ja real. Ja. Aber die Perspektive ist eben, ich erzähle euch aus dem Leben, ich erzähle euch vom Überleben und das ist die Literatur, die gefehlt hat, die viel zu wenig gibt. Es gibt natürlich ein paar andere Beispiele, aber die hat in Deutschland praktisch nicht stattgefunden. Und das ist das richtig Faszinierende daran. Endlich gibt es diese Geschichten. Das sind doch die, die einen irgendwie am Leben halten auch. Oder?
Ja.
Bücher, die gefehlt haben, schreibt Michelle Bergmann, die Taylacher Trilogie und jetzt neu erschienen Alles, was war. 128 Seiten, kosten 14 € und alle Bücher von Michelle Bergmann sind im Arche Verlag erschienen und wir alle notieren Pflicht, Pflicht, Pflicht. Danke.
Unbedingt lesen.
Pieke Biermann.
Vielen Dank.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, und endlich können wir unsere Bücher wieder im Freien aussetzen, auf Parkbänken, auf Spielplätzen, an Wasserkanten. Haben wir auch gemacht, 20 Exemplare von bissigstem Textgut. Die Würde des Menschen ist ein Konjunktiv, neue Sprachglossen von Wiglaf Droste. Ich nenne ihn mal Zankapfel. Wie gesagt, das Buch wurde gefunden. Und fragen wir jetzt mal in die Leitung, wer hat's denn gefunden? Hallo?
Hallo, hier ist Katrin.
Hallo Katrin, Sie haben es gefunden, das müssen Sie beweisen. Wie lautet die Parole, die im Buch steht?
Nutzt gar nichts, es ist Liebe.
Und wo haben Sie das Buch gefunden?
Beim Einkaufen im Kaufland Schöneberg habe ich das gefunden.
Ja, so viel zum Thema, wir setzen die Bücher auch außen aus.
Ja,
also und wo denn da im Kaufland Schöneberg?
Oder so?
Ehrlich gesagt, hinterm Kassenbereich, da wo die Mülleimer sind, da ist so eine Ablagefläche, wo die Leute halt sich den Einkauf in die Tüten reinpacken vom Einkaufswagen aus. Und da lag das halt einfach rum.
Ja, in der Nähe vom Müllbereich, dein Stichwort?
Nein. Haben Sie denn schon mal reingeguckt, Katrin?
Ja, also ich habe mir auf jeden Fall schon mal den Buchrücken natürlich durchgelesen, aber bin jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich habe es halt auch erst gestern gefunden, das Buch jetzt durchzulesen. Aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Hört sich ja eigentlich ganz gut schon mal an.
Aber der Autor ist Ihnen ein Begriff, Wiglaf Droste?
Habe ich schon mal gehört, ja, aber habe jetzt auch noch nichts von ihm gelesen.
Also mein Behagen, ich gebe es zu, ist begrenzt. Manche Texte legen treffend offen, wie doof wir sind, wir Menschen, wir Konsumenten, wir Wähler und Wählerinnen, wir Weltretter und Weltzerstörer. Das finde ich gut, da nimmt er kein Blatt vom Mund, wie man so schön sagt. Manche Texte hingegen lassen in meinem Kopf das Bild eines gelangweilten Mannes in Feinripp auf der Schüssel schlimme Texte ins Notebook hackend entstehen. Diese Ergüsse ekeln mich wiederum an. Das ist sehr wechselhaft. Das sind sehr viele Texte im Buch. Ich schätze mal so 700. Also man kann Spaß haben. Es geht um Wörter, die kein Mensch braucht. Außerdem ums Schwulsein, um Feigepresse und um Religion. Also um alles. Und die Bücher von Droste erscheinen übrigens bei Goldmann. Fragen wir doch mal andersrum. Was lesen Sie denn so, Katrin?
Ja, also eigentlich eher Richtung Fantasy-Liebesromane. Also gar nicht so sehr kritische Gesellschaftsbücher, sondern halt wirklich mehr so in die Richtung Fantasy.
Fantasy und Liebesromane? Fantasy-Liebesromane, wie ist da das Mischverhältnis?
Also eigentlich mehr Fantasy als Liebesromane. Also zum Beispiel Chroniken der Unterwelt oder die Rubinroth-Trilogie oder also halt so in die Richtung, wo es halt auch mit um Liebe geht, aber hauptsächlich halt um ein Fantasy-Geschehen.
Was mögen Sie denn an diesen Büchern?
Ja, eigentlich so, dass ich in eine andere Welt eintauchen kann. Also dass es mich aus meinem Alltag halt befreit und dass ich halt mal über Dinge nachdenken kann, die halt so nicht mir im Alltag passieren und ja.
Das ist gut, dass Sie uns das so detailliert sagen, denn das hilft uns, weil Sie nämlich nicht nur das Buch gewonnen haben und ein großartiges Gespräch mit uns, nein, Sie bekommen noch etwas, und zwar ein Bücherpaket senden wir Ihnen zu. Und neben so Sachen, die wir in der Sendung behandelt haben, also zum Beispiel unseren Favoriten, Sie träumt von Tieren, von Michael Weins und Katharina Gschwendtner oder der wunderbaren Hörprobe Thomas Kling, die gebrannte Performance, packen wir Ihnen auch immer noch etwas rein, was zu Ihrem Geschmack passt. Also vermute ich, dass in dem Paket dann auch noch Fantasy zu finden sein wird. Aber was
das,
sagen Sie?
Das wäre natürlich sehr toll. Haben Sie, da würde ich mich sehr darüber freuen, ja.
Haben Sie denn Zeit, jetzt rauszugehen und zu lesen? Oder müssen Sie sich wirklich Urlaub nehmen oder das aufs Wochenende verlegen? Oder sind Sie so eine, die überall und immer lesen kann?
Also bei mir ist das so, ich probiere das halt so in meinen Alltag zu integrieren. Also auf jeder Bus- oder Bahnfahrt lese ich eigentlich. Weil ich finde, damit kann man die Zeit gut nutzen oder halt abends gerne im Bett. Also ich bin jetzt nicht so der Fernsehgucker, sondern ich lese dann halt lieber noch meine 1-2 Stunden vorm Schlafengehen und kann dann halt auch so davon träumen vielleicht auch.
Schön.
Katrin, Sie sind eine Leserin ganz nach unserem Geschmack.
Ja.
Bleiben Sie so, halten Sie die Augen auf nach unseren ausgesetzten Büchern. Wir würden uns freuen, wieder mal mit Ihnen zu telefonieren.
Genau. Dann noch einen schönen Sonntagabend und bis bald.
Ja, gleichfalls. Dankeschön.
Danke, tschüss. Berlin hat ein neues Literaturfestival, es heißt Read Berlin, wird stattfinden vom 24. bis zum 30. April. In dieser Woche wurde das Programm veröffentlicht, was uns dazu veranlasst hat, den Programmmacher Christian Stahl einzuladen. Guten Abend, Herr Stahl.
Guten Abend, Herr Böhm. Guten Abend, Frau Herms. Erstmal einer der Programmmacher. Wir sind ja zu fünft im Team, aber ich freue mich sehr, bei euch und Ihnen zu sein.
Ja. Sie sind Moderator, Coach, machen multimediale Projekte, preisgekrönte Dokumentarfilme. Im letzten Jahr ein viel beachtetes Buch über die Gangs von Neukölln. Was hat Sie gereizt, nun auch mit anderen natürlich, wie Sie schon gesagt haben, ein Literaturfestival zu kreieren?
Also bekomme ich Angst vor mir, wenn ich das so höre, was Sie vorlesen. Na, aber vielleicht genau das, diese Vielfalt, und das spiegelt auch das Festival und hoffentlich auch das Team wieder, das wir sind, dass wir gesagt haben, es gibt tolle Festivals in Berlin und in Deutschland weit, und man kann sich ja erstmal kritisch fragen, warum kommt ein Wahnsinniger auf die Idee, noch ein Festival zu machen in einem Land, was so viele Festivals hat. Und wir haben dann aber überlegt, dass uns was fehlt in der Literaturszene und in der Festivalszene. Das eine, es ist nicht so richtig politisch, es geht nicht nach vorne, die Literaturszene, will nicht sagen, sie kreist um sich selbst, aber sie ist doch mit sich selbst sehr beschäftigt. Es fehlt dieses, was Literatur immer war, wieder zurück auf die Straße. Literatur hat immer bewegt, ist nach vorne gegangen, hat gesellschaftliche Zustände aufgegriffen und die Finger in die Wunde gelegt, und das in einer Stadt wie Berlin. Und die ist interessanterweise nie Thema gewesen, also Stadt als Thema eines Festivals.
Das finde ich sehr, sehr interessant und auch sehr schön. Allerdings habe ich jetzt mal eine gemeine Frage.
Immer her damit.
Es gibt Menschen, die sagen, oh, nicht noch ein Berlin-Thema, nicht noch ein Buch, wo Berlin wieder die Diva ist oder der Ort oder der Protagonist. Wie reagieren Sie auf diese Frage oder diese Kritik?
Da geh doch weg. Nein, Quatsch. Geh da woanders hin. Nein, ich glaube, das stimmt. Das kann man auch kritisch sagen. Nicht nochmal Berlin. Aber meistens wird Berlin immer sehr eng und von einem einzelnen Aspekt befasst. Also Berlin als für irgendwas, steht für irgendwas. Und was wir halt gesagt haben, Berlin ist eine Metapher. Berlin ist eben nicht nur jetzt architektonisch und Berlin im Mittelpunkt, sondern Berlin als Metapher für Orte, für Metropolen, für diese ganzen Sehnsüchte und Widersprüche und Ängste. Und bei den Recherchen für das Festival haben wir auch festgestellt, wie viele Sachen wir selber noch nicht wussten über Berlin. Wie viele Literaten es beispielsweise gibt, die man nicht mehr kennt. Nicht nur die von den Drecksnazis verbrannt oder verbannt worden damals sind, sondern auch aktuelle Autoren. Das orientalische Berlin, das jüdische Berlin, das aktuelle jüdische Berlin, das spiegelt sich wieder. Und all diese Ängste und Zukunftssorgen und Schwierigkeiten, die versuchen wir eben mit diesem Festival aufzugreifen und ganz bewusst zu sagen, ja, wir stehen dazu und Berlin hat so viel zu erzählen und wir versuchen das auch in das Festival einzubringen. Dann haben wir bewusst Autorinnen und Autoren, die bisher nur auf Facebook veröffentlichen. Also wir haben auch einen digitalen Schwerpunkt gesetzt, zu sagen, das ist wichtig, dass das, also neue Erzählformen vom Poetry Slam bis zum Twitter-Abend, wo wir sagen, Poesie in 140 Zeichen geht. Aber wir wollten zu nachhaltiger Literatur kommen, also weg von den großen großen Namen internationaler Festivals und weg, dass wir nur Neuerscheinungen haben, sondern zu sagen, ganz bewusst, eben teilweise Bücher, die aus den 20er Jahren stammen, Lili Grün beispielsweise, Mädchenhimmel ist eine dieser,
Sendung.
Ganz toll, die Autorin, ich sag mal, die wir heute Bloggerin oder YouTuberin, wenn man Lili Grün liest. Ein weiterer großer Punkt sind Einwanderungs- und Fluchtgeschichten, wo wir auch gesagt haben, also das Festival hat natürlich 46 Highlights und nicht eins, aber einer der Schwerpunkte ist eben eine Einwanderungs- und Fluchtgeschichte, auch gerade ganz aktuell durch den Syrienkrieg. Auch das wird angelehnt an die Flüchtlingsgespräche von Bertolt Brecht von 4041 unser Auftrag werden, aber ich sehe gerade an Ihren Augen, Sie haben eine weitere Frage.
Herr Stahl, ein unglaublich großes Projekt, unglaublich, man merkt richtig, Sie beben und wollen am liebsten alles uns mitteilen. Kommen wir mal ganz kurz zum Ort. Torstraße.
Es ist nicht nur die Torstraße, es sind aber rund um die Torstraße viele Orte in Mitte, zentrale Orte. Einer der zentralen Orte wird die Kalkscheune sein. Da werden wir viele Veranstaltungen machen, aber eben auch bekannte Orte vom Club der polnischen Versager übers Village Voice bis zur Z-Bar. Die Odessa Bar, die Tucholsky Buchhandlung, einer unserer wichtigen Kooperationspartner und so weiter. Also eben auch Orte, in der Charité werden wir lesen. Also Orte, die nicht klassisch sind. Ja, das ist eine unserer Buchpremieren von Professor Ingo Fietze über guten und schlechten Schlaf. Beispielsweise dann, welche Namen haben Sie gefragt? Es gibt so viele tolle Namen. Also da, ich werde
nochmal drei
wichtige Namen. Also,
Ihnen wichtige Namen. Also,
mir sind natürlich alle wichtig. Also fangen wir mal an. Also es kommt, Susan Neiman kommt beispielsweise in unsere Reihe Speak Berlin. Auch das ist was Neues. Wir machen einen täglichen Debattenclub abends im Village Voice und Susan Neiman spricht über das Erwachsenwerden, über die Verantwortung, die man bekommt, politisch, persönlich und eben auch gesellschaftlich und so ein bisschen Plädoyer gegen den ewigen Jugendwahn.
Darf ich kurz sagen, das ist natürlich ein wunderbares Beispiel für das internationale Berlin, eine amerikanische Intellektuelle, die hier das Einstein-Forum geleitet hat und die in Berlin lebt, eine sehr gute Wahl.
Sehr gut.
Absolut. Dann beispielsweise, was dann wieder Liane Bettnartz, die bisher ihr E-Book bei Hansa veröffentlicht hat, über die Pegida und die neuen Rechten diskutiert, zusammen mit Frank Staus, der Bestsellerautor, über neue Tendenzen, die neue Rechte in Deutschland und in Europa. Was passiert da eigentlich und was kann man dagegen tun? Wir haben das Buch, auch eine Buchpremiere von Eva Ruth Wemme, Meine 7000 Nachbarn, da geht es um die Roma in Neukölln, in Kreuzberg, auch eine sehr politische Geschichte. Petra Rosenberg, die Schwester von Marianne Rosenberg, moderiert das Ganze, wo wir uns auch sehr aktiv eben mit aktuellen politischen Herausforderungen Berlins auseinandersetzen und nicht zu vergessen die unsere Premiere, die Veröffnungsveranstaltung, wo eben, Sie haben es gerade schon erwähnt, Herr Böhm, wir setzen schon auch mal auf Berliner. Abu Zaid ist ein bekannt geworden, ein Schmied eigentlich aus Aleppo. Ich habe Texte auch von ihm dabei. Der Zeit reicht wahrscheinlich nicht, was vorzulesen. Er hat auch nur auf Facebook veröffentlicht.
Yeah.
Ist berühmt geworden durch seine Facebook-Statusmeldung. Er wird da sein, wird kommen. Er lebt in Berlin als Flüchtling aus Syrien und zusammen mit Dima Vanus, auch eine ganz tolle Autorin und Journalistin aus Syrien, eben über den aktuellen Syrienkrieg, das vor, während und ja, danach kann man ja leider noch nicht sagen, über die syrischen Flüchtlinge jetzt in Deutschland eben sprechen werden. Und das wird ein ganz großartiger Abend. Zwei Schauspieler, Dennis Moschito, bekannt aus Chico, und Harald Polzin, gerade in Oskar Röhlers aktuellem Film über den Punk zu sehen, werden lesen aus den beiden Büchern. Und wir werden versuchen, die Flüchtlingsthematik von heute in Bezug zu setzen zu den Flüchtlingsthematik 40, 41 und nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch aus Brecht zitieren.
Ein hochrelevantes Festival. Christian Stahl hat, als er uns das Programm vorgestellt hat, aus dem Flyer zitiert, stand ja, also mit ausgeweiteten Armen vor uns.
Ich kann weitermachen. Wir haben eine tolle Veranstaltung.
Wenn Sie das umfangreiche Programm kennenlernen wollen, die Homepage trägt den Titel www.read, also das englische Wort für lesen, read-berlin.de. Das Festival findet statt vom 24. bis zum 30. April und die Karten bekommen Sie auch über die Homepage. Und ein letztes Wort darin, überschneiden sich quasi unsere Geschmäcker. Abu Zaid war im letzten Jahr, als sein wunderbares Buch Der schlauste Mensch im Facebook erschienen ist, hier bei uns als Favorit.
Siehst du, deswegen Radio 1 und Read Berlin, nicht nur wegen des R's, gehört zusammen.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Und der erste ist wie immer morgen um 16.40 Uhr im Programm vom Radio 1. Dann stellen wir die Radio 1 Bücherliste vor, zusammengestellt aus Empfehlungen und Verkäufen in den Qualitätsbuchhandlungen in Berlin und Brandenburg. Und die Liste wird in dieser Woche angeführt von Martin Suters Roman Monte Cristo, auf Platz 2 John Williams Butcher's Crossing, und neu auf Platz 7 ist der Roman Mein Vater ist Putzfrau der französisch-marokkanischen Autorin Safia Asdin. Und diesen Roman stellt uns dann morgen Thomas Graller vor. Er ist Buchhändler. Seine Buchhandlung heißt Buchlokal und befindet sich in Pankow.
Sie sind jung, sie sind wild, sie sind hungrig. Die Figuren im neuen Roman von Sadie Jones. Luke, Nina, Leif, Paul, diese vier machen Theater auf der Bühne und drumrum. Jahre wie diese heißt das Buch. Und Theater, das bedeutet im Prinzip alles. Es geht um Höhen und Tiefen, es geht um Schmerzen und Versprechen, Intrigen, alles, was man so braucht. Natürlich auch Sex. Und der Schauplatz ist das Londoner West End der 70er Jahre. Und Sadie Jones kommt nach Berlin und zwar am Donnerstag, den 16. April, ins Theater Pfefferberg in der Schönhauser Allee. Um 20 Uhr geht's los. Veranstaltet wird die Lesung von der Georg Büchner, vom Georg Büchner Buchladen am Kollwitzplatz. Es moderiert Margarete von Schwarzkopf und der Schauspieler Robert Stadelober wird den deutschen Text lesen. Also am Donnerstag, den 16.04. Sadie Jones im Theater Pfefferberg. 20 Uhr, Eintritt kostet 13,50 Euro.
Am Freitag, den 17. und Samstag, den 18. April, findet im Literaturforum im Bert-Brecht-Haus das öffentliche Symposium Richtige Literatur im Falschen, Schriftsteller, Kapitalismus, Kritik statt. Globale Finanzkrise, Umverteilung von unten nach oben, fortgesetzte Ausbeutung der Ressourcen und Klimawandel, zudem wachsende Arbeitsbelastung, das sind nur einige Stichworte einer hochkomplexen Gemengelage. Wie kann man darüber literarisch schreiben? Und können und müssen das überhaupt Themen für die zeitgenössische Literatur sein? Und zuletzt, was ist die Rolle von Schriftstellern im globalen Kapitalismus? Über diese und andere Fragen diskutieren unter anderem Ann Kotten, Annette Gröschner, Thomas Meinecke, Monika Ring, Katrin Röckler, Ingo Schulze und viele andere. Am 17. und 18. April im Literaturforum im Bert-Brecht-Haus in der Chausseestraße 125 in Berlin-Mitte. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 10 Uhr und der Eintritt ist frei.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Das waren die Literaturagenten für heute und wir hören uns nächste Woche wieder und wünschen Ihnen bis dahin natürlich königliche Lektüre.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.